erste Liga.
Oh, das halt richtig.
Das halt total. Wir stehen mitten auf dem Platz.
Im Vonovia-Ruhrstadion. Wir waren beim Aufstieg selbst natürlich nicht dabei, aber es ist ein wahnsinniges Gefühl, hier mal mitten auf dem Platz zu stehen für unseren Jubiläumspodcast 700 Jahre Bochum, bei dem es nämlich heute um den Sport geht.
Und da kriegen wir es mit Rittern zu tun, mit Stehern, mit Pöhlern, aber auch mit dem Mäzen des... Ja, Bochumer Sport darf man eigentlich gar nicht sagen.
Wattenscheid, muss man sagen. Natürlich war Sport auch immer politisch, nicht nur zur NS-Zeit. Auch als mit dem Vereinswesen alles losging, auch das wird unter anderem Thema sein.
Genau, aber wir bleiben nicht hier unten auf dem Platz, sondern wir haben uns Gäste eingeladen. Und das heißt, wir steigen jetzt die ganzen Stufen hoch zwischen den blauen Sitzen. Und dann sprechen wir da über 700 Jahre Sport in Bochum.
700 Jahre Bochum.
Der Jubiläumspodcast.
Mit Katja Leistenschneider
und Alexander Brauer.
So, und jetzt sind wir hochgewechselt und stehen genau auf dem Podest, auf dem normalerweise die Fernsehkameras positioniert sind und hier die Fußballspiele demnächst in der ersten Liga des VfL hier beobachten. Das ist ein schöner Platz, eine schöne Aussichtsplattform. Man sieht aber auch überall, ehrlich gesagt, die Taubenkacke. Und deswegen sind die Geräusche, die wir hier im Hintergrund auch immer mal wieder hören, das ist der Hubsteiger, der gerade tatsächlich heute mal damit beschäftigt ist oder in diesen Tagen bei den Lautsprechern oben und in diesem ganzen Stadionbereich tatsächlich die Taubenreste wegzumachen. Aber es ist ein schöner Ort, um sich hier, da sind sie gerade.
Genau, immer, da sind sie, ganz pünktlich.
Wenn sie mal rückwärts fahren, dann piepst es. Also das ist das im Hintergrund. Aber wir sind tatsächlich im Stadion.
Mitten im Stadion. Und natürlich widmen wir uns genau hier dem VfL Bochum erstmal in diesem Podcast, der in diesem Jubiläumsjahr wahrscheinlich das Highlight besorgt hat. Den Aufstieg in die erste Bundesliga, ein schöneres Geschenk zum 700. Geburtstag. Gibt es jetzt wohl kaum, als eben jetzt auch zum siebten Mal dann aufgestiegen zu sein.
Das ist wirklich passender, könnte es nicht sein. Dr. Henry Wahrlich ist unter anderem bei uns, Sporthistoriker und großer VfL-Fan, was eine super Kombination schon mal ist. Und der Name ist ja vielen jetzt auch geläufig mit der Zahl 1848, weil du bist, und das muss man sagen, als jemand, der die meiste Zeit im Rollstuhl sitzt, 18,48 Kilometer ums Ruhrstadion immer wieder gelaufen, ein Spendenlauf, eine großartige Aktion. Aber die Zahl spielt auch eine große Rolle als Fußballfan für dich, ne? Was bedeutet die eigentlich? Weil es ist nicht das Gründungsjahr, ne?
Absolut. Also die Rolle hat für mich als Sporthistoriker eine große Rolle gespielt. Und man muss sagen, mit Fußball hat die erstmal gar nichts zu tun. Um die Zeit gab es noch überhaupt keinen Fußball in Deutschland. Und wenn man es ganz genau nimmt, spielt sie eigentlich auch in der VfL-Geschichte fast keine Rolle. In dem Jahr ist nur ein Aufruf erschienen, dass sich in Bochum ein erster Turnverein gründen soll. Der ist dann aber erst 1849 gegründet worden und das ist der älteste Vorläufer des VfL. Aber das ist vielleicht eine erste schöne Geschichte. Später hat man sich auf dieses Datum 1848 doch wieder rückberufen, weil das weiß man noch mit ein bisschen Geschichtswissen. 1848 war die demokratische Revolution in Deutschland und diese Turner, die sich damals zusammengefunden haben, das waren auch sehr demokratisch organisierte. Die wollten keinen klassischen Vereinsführer haben. Da waren Juden, da waren verschiedene Minderheiten dabei. Und insofern finde ich, ist das eigentlich etwas, worauf der VfL heute auch ganz besonders stolz sein kann, dass so dieser demokratische, vielfältige Kern schon in ihm drin steckt bis heute.
Wie muss ich mir Sport vorstellen auf dem, was heute Bochumer Stadtgebiet ist? Und was war bis dahin so Sport? Die Frage stelle ich jetzt nämlich unserem nächsten Sporthistoriker, der hier oben mit uns am Tisch sitzt. Das ist Professor Andreas Lu von der RUB. Haben die Menschen zum Beispiel 1321 schon Sport getrieben? Da fängt er an zu grinsen.
Ja. Die Menschen haben zu allen Zeiten Sport getrieben. Das steht eigentlich drin. Im Triebleben des Menschen steckt das drin. Und in der jeweiligen Form, wie die Menschen eben eingebunden sind in ihr Zusammenleben, haben die dann eben auch Sport getrieben. Die Bauern haben ihre eigenen Sportformen getrieben. Natürlich nicht so alle einheitlich organisiert. Zweimal in der Woche von 18 bis 20 Uhr. Da gab es bestimmte Festlichkeiten zum heiligen Sebastian oder zum heiligen Georg. Wurde dann eben beim Patronatsfest, Kirchmess, bei der Kirmes, wurde dann eben Sport getrieben. So könnte man heute sagen. Die haben dann Schießübungen gemacht, die haben Kraftübungen gemacht, die sind gelaufen, die haben Steine geschmissen. Und das Schöne so seit dem hohen Mittelalter ist, dass da eigentlich Männlein und Weiblein und Junge und Alte, das gemeinsam gemacht haben anhand dieser Feste. Man hat nicht trainiert in jungen Gruppen, in Herrengruppen, sondern das war eigentlich sowas auch sehr ausdifferenziertes, dass eben alte Altersstufen die Geschlechter was zusammen gemacht haben. Da wurden Schwerttänze durchgeführt, da wurden auch Schauspieler aufgeführt, die Vorformen von Theater. Es wurde auch Kegelspiele wurden gemacht und diese ganzen Dinge, also eine ganz breite, ja ich würde das Körperkultur sagen, die der Mensch zu allen Zeiten betrieben hat. Das wurde angeleitet von den örtlichen Adligen häufig, den Patronen, die dann oft feierlich daneben standen, denn die hatten ja die polizeiliche Gewalt, auch die niedere Gerichtsbarkeit und die haben natürlich ihren eigenen Sport im weiten Sinne getrieben.
Die Adligen.
Die Adligen, nicht? Die haben das, weiß jeder, diese Ritterturniere gemacht.
Genau.
Und sicher auch der Graf Engelbert, der berühmte, der dieses Marktrecht ja an diese Bochumer Landgemeinde da betrieben hat, der hat sicherlich auch bei diesen Ritterturnieren auch mitgewirkt, denn er musste seinen Mann stehen. Das war nur ein Ritter, war ein Ritter, wenn er eben sein Land verteidigen konnte. Denn so eine allgemeine Polizei gab es nicht. Und wenn da eben Räuberbanden kamen, dann musste er mit seinen Lehnsmännern da antreten zu Pferde und die mussten bewaffnet sein, die mussten trainiert sein. Und deswegen war ein Milis Christi, ein Krieger im Dienste Gottes, der die göttliche Weltordnung von Bauern, von Adligen, von Geistlichkeit eben aufrechterhalten sollte. Und das war hier in Bochum hier sicherlich auch gegeben.
Du hast erzählt mir im Vorfeld schon, dass es sowas gab wie eine ATP-Rangliste für Ritter.
Ja, es gab ja Ritterturniere im ganzen deutschen Sprachraum. Von Deutschland kann man damals ja gar nicht sprechen. Da gab es also zu Pfingsten meistens die großen Turniere, zu Erntedankfest oder Friedrich Barbarossa zur Schwertleite seiner Söhne. Nach dem Hoftag zu Mainz wurden die eingeladen, oft mehrere hundert, manchmal sogar mehrere tausend Ritter. Und da gab es eben kleine Turniere, die in der Ritterrangliste damals nicht so wichtig waren, wo so die örtlichen Ritter so 10, 20 Kilometer im Umfeld sich gegenseitig getestet haben, ob sie auch ihre Ritterfähigkeit so am Mann haben. Da mussten sie ihre Ahnen vorweisen, denn nur der Ritter durfte hinter die Schranken treten. Deswegen sagt sie auch, ich weise dich in die Schranken. Das heißt, ich fordere dich heraus, du musst hinter die Schranken und da werden wir unseren Kampf austragen. Und das kommt von den alten Rittern her. Und da gab es eben kleine Turniere im örtlichen Bereich, aber die großen Pfingstturniere, die am kaiserlichen Hof gemacht worden sind, die waren auch 2 Wochen lang. Da kamen Tausende von Leuten hin, da kamen Gaukler hin, da kam das allgemeine Volk dahin mit großen Aufbauten, mit Tribünen und so weiter. Und da zeigten die Ritter, warum die einfache Bevölkerung ihre Steuern, ihre grundherrschaftlichen Abgaben an die abgeben mussten. Denn die waren für ihre Sicherheit verantwortlich und das zeigten die dann auch bei diesen Ritterturnieren.
Okay, Bochum war jetzt auf der Landkarte der Ritter jetzt nicht wirklich ein Hotspot. Ne? Wir waren damals immer noch ein Kuhdorf. Aber trotzdem gab es, das hast du gesagt, nirgendwo keine Ritter. Ne? Also es gab auch hier Ritter, nur wir haben hier nichts groß Verbrieftes, dass hier bei uns tolle große Ritterturniere stattgefunden hätten. Dann gab es aber, machen wir mal einen Sprung, 1598 den Anlass dafür, dass das Gänsereiten jetzt zu uns gekommen ist.
Ja, das Wattenscheider Gänsereiten ist das in Hontrop, das ist bekannt, ist aber eigentlich kein deutscher Urbrauch hier so. Das kam von Spanien, von Belgien, von Frankreich eher rüber. Und zwar die katholischen Spanier, vielleicht erinnert sich da noch jemand dran, da haben sich die protestantischen Niederländer aus dem Königreich Niederlande, das gehörte damals ursprünglich Spanien noch dazu, von Habsburgern her, die haben sich aufgelehnt. Und die spanischen Truppen sind natürlich dann hier hochgezogen, haben die Niederländer angegriffen. Und da haben die ihr Winterquartier gemacht, hier im Bochumer Raum. Und da haben die eben ihre Sitten und Bräuche mitgemacht. Da haben die eben eine Gans da aufgehängt an Füßen, an Baum und haben dann eben diese lebende Gans den Kopf abgerissen. Und das blutete dann ganz furchtbar.
Ich wollte gerade sagen, wir müssen mal einmal erklären, wie Gänsereiten nämlich funktioniert. Und so wurde das dann wirklich traditionell ja noch sehr lange auch in Höntrop weiter vollzogen.
Heute,
ne?
Ist es keine lebende Gans mehr, heute ist es eine Gummigans.
Das ist dann ab 2000 aus Tierschutzgründen, verständlichen Gründen, durften dann keine lebenden Tiere mehr aufgehängt werden. Das ist ja furchtbar, das ist heute für uns unsere Denken nicht mehr nachvollziehbar.
Ja.
Auch die jungen Höntropper dürfen das auch gar nicht mehr mit Attrappen machen, weil das irgendwie auch unmenschlich, untierisch ist. Aber der ursprüngliche Brauch, das wurde bis ins 20. Jahrhundert dann noch mit lebenden Gänsen gemacht. Dass man die auf dem Baum aufhängt, man reitet vorbei, reißt denen den Kopf ab und das ist dann der Königsreiter. Der hat den Titel dann bekommen.
Und so verbinden wir Gänsereiten mit Wattenscheid, aber eigentlich kommt es eben von den Spaniern zu uns nach Höntrop gekommen. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen Richtung Vereine denken, also Sportvereine, da ist wohl im Vereinsregister des Stadtsportbundes der älteste Verein hier bei uns, der Alte Schützenverein Westenfeld 1788. Was müssen wir uns darunter vorstellen damals?
Also Schützenvereine, da muss man sagen, es geht gar nicht um Schießen. Das Begriff kommt vom Schützen. Die Schützenvereine sind entstanden in den spätmittelalterlichen Städten, die die landesherrschliche Oberherrschaft abgeschüttelt haben und Autonomie und Autarkie wollten. Die berühmte Dortmunder Fehde 1388, Freie Reichsstadt, genau. Da haben sich die Dortmunder Bürger mit Kanonen und ihren Schützengilden verteidigt gegen ein Ritterheer des Erzbischofs von Köln, des Erzbischofs von Mainz und von Trier, und die konnten Dortmund nicht einnehmen. Und diese Tradition von Schützengilden, Armbrustschützen, Fechtergilden und auch Bogenschützen, die wurde weitergeführt. Die hatten sich dann im Laufe des 19. Jahrhunderts in Schützenvereine allmählich umgewandelt. Und dieser Begriff Schützenverein kommt von: ich schütze den Ort, an dem ich lebe. Und das war eine der Ursprünge, dass eben auch diese Schützenvereine von so einer kriegerischen Tradition bis in unsere Neuzeit hinüber gerettet worden sind.
Aber wenn wir jetzt wieder mal sportlich denken, wie müssen wir uns denn vorstellen, wie in der Zeit die Menschen Sport getrieben haben? Haben die im Stadtpark auf der Wiese gestanden und
Turmtaubenschießen gemacht?
Ja, Federball fiel mir jetzt gerade so ein. Aber
aber wo haben die denn zum Beispiel das Schützen auch gelernt, geübt? Und wo hat man denn dann das Vereinswesen ausgelebt?
Also das Schießen wurde immer vor den Stadttoren, vor der Stadtmauer geübt. Das war der große Schießbahnen, die 100, 200 Meter lang waren, wo man dann am Sonntag hatten die Bürger die Aufgabe, das Schießen zu üben. Aber das war nach Ständen auch gegliedert, nicht? Also die reichsten Bürger, die waren dann meistens in den Armbrustschützengilden oder in den Büchsengilden seit dem 16. Jahrhundert, und die etwas ärmeren waren in den Fechtergilden, und die haben alle für sich trainiert und waren dann für die Verteidigung oder auch für die polizeiliche Aufsicht in einer Stadt dann auch zuständig. Obwohl, wir haben ja schon gesagt, dass Bochum hat, glaube ich, Stadtrecht erst so 1876 bekommen, wurde eine kreisfreie Stadt. Also für Bochum trifft das leider nicht zu. Wir beschreiben eher so die allgemeinen Zustände.
Aber wenn man jetzt guckt, 1848 haben wir gesagt, da gab es den Aufruf zum ersten Turnverein, und 1849 wurde der dann auch mehr oder weniger gegründet. Und wo haben die dann geturnt? Im Stadtpark beim Turnvater Jahn? Da gibt es ja dieses Denkmal auch, ne?
Genau, das ist das Besondere für den VfL auch. Der Turnverein von 1848, 1849 ist der erste Verein in der Bochumer Stadtgeschichte, der sich überhaupt auch mit sowas wie Leibesübungen, Andreas hat gerade gesagt, das andere ist doch eine andere Baustelle, mit Leibesübungen auseinandergesetzt hat. Wobei das Turnen, wenn man es genau auseinander differenziert, eigentlich auch nicht zu der Sportbewegung gehört hat, sondern Turnen war die klassische deutsche Leibesübung, Turnvater Jahn. Alle machen das Gleiche. Es ist letztlich auch eine Wehrerziehung von jungen Menschen. Und der Sport, wie wir es heute kennen, der kommt erst aus England, so, ja, sagen wir mal, um die Jahrhundertwende, also zum 20. Jahrhundert, dann mehr und mehr nach Bochum. Der erste angemeldete Fußballverein in dieser Stadt ist erst im Jahr 1906, gründet er sich hier. Das ist relativ spät. Und da gibt es so die Legende, steht in der Zeitung, stand das damals, dass also wirklich Schüler aus höheren Gymnasien, man muss sagen, Sport macht damals doch eher das gehobene Bürgertum. Es kommt halt auch aus England, war Freizeitbeschäftigung der Gentlemen, die Zeit hatten, sich dann um solche Dinge zu kümmern.
Ich wollte gerade sagen, die hatten Zeit, ne? Die hatten Zeit, eigentlich keine,
genau,
Freizeit.
Ja, richtig. Genau. Insofern ist das so ähnlich in Bochum, dass also hier, das waren also bestimmt keine Leute, die unter Tage gearbeitet haben, sondern das gehobene Bürgertum, die haben also aus Herne angeblich, wo der einzige Laden war in der Region, wo es Fußballtore gab, bis in den Stadtpark das Fußballtor getragen und haben dann dort den ersten Fußballplatz Bochums begründet.
Also gar nicht weit entfernt von hier.
Vom Stadion, nee.
Und da war es jetzt gerade ja schon Anfang des 20. Jahrhunderts, und da war Bochum, also Fußball, noch gar nicht so attraktiv. Die Leute fanden Leichtathletik und Radrennen super. Das waren echte Publikumsmagneten damals, ne?
Genau, also man muss sagen, in der Zeit kommt dann die Sportbewegung total schnell, rasend entwickelt sich das auch hier im Ruhrgebiet. Das hat damit zu tun, dass jetzt doch auch immer mehr Leute, die auch arbeitsmäßig tätig sind, doch mehr Freizeit bekommen. Es gibt den 8-Stunden-Tag. Also es gibt jetzt mehr Möglichkeiten, auch Sport zu treiben. Und dadurch entwickelt sich der Sport insgesamt zu einem Massenphänomen. Und man muss sagen, Fußball ist in Bochum da noch nicht die dominierende Sportart. Wir haben genau hier an der Stelle, wo der VfL bis heute spielt, seit 1911 tragen die Vorläufervereine des VfL hier ihre Heimspiele aus. Also das ist ein ganz besonderer Ort im deutschen Fußball. Aber man muss sagen, es gab halt nicht den VfL, kommen wir gleich noch zu, sondern mehrere kleine Vereine. Das hat den Fußball hier geschwächt. Und wenn man will, wirklich zwei, drei große Baustellen hier im Bochumer Sport und große Highlights sind gewesen. Einerseits Radrennen an der Hattinger Straße war die große Radrennbahn. Walter Lohmann gehörte zu den besten Radsportlern, Stehern überhaupt, der Bahnradweltmeister geworden ist.
Das war eine ganz tolle Anlage, ne? Ja. Also mit großen, steilen Wänden. Ja. In der Mitte konnte man im Sommer planschen, im Winter Schlittschuh laufen und da waren auch noch, was war da, da war auch noch Boxen bis in die 70er Jahre rein oder Ende ja. 60er Jahre,
genau. In der Mitte, also das Außen wurde das fürs Radrennen benutzt und in der Mitte war immer Platz, an dem man auch anderen Sport dann machen konnte. Und bis in die 70er Jahre gab es diese Radrennbahn und dann leider typisch Bochum, heute stehen da Hochhäuser. Und wenn man so will, ein, zwei andere prägende Sachen, so wie Leichtathletik war hier wirklich ein großes Thema. Die internationalen Kampfspiele hier auf dem Gelände an der Kastropper Straße sind Paavo Nurmi, Jesse Owens, sind wirklich die großen Stars gelaufen. Arthur Jonath hat hier auf 100 Metern einen Weltrekord 1932 gelaufen. Also das war
prägend. Das waren richtig große Events auch
absolut.
Damals.
Also zum Beispiel Jesse Owens ist nach den Olympischen Spielen 36 in Berlin, die jeder kennt, wo er der Star war, ist er noch bei so ein ganz paar ausgewählten Leichtathletik-Meetings in Europa gelaufen. Und dazu gehörte hier das Sportfest an der Kastropper Straße. Also da war Bochum wirklich ein Highlight. Und als letztes Schlaglicht rein, auch ganz bekannt, Bochum im Boxen. Walter Neusel hat 1934 gegen Max Schmeling den größten Boxkampf der deutschen Geschichte vielleicht ausgetragen, kann man sagen. 100.000 Zuschauer in Hamburg. Aber er war Bochumer, kam von einem Bochumer Club. Und man sagt an der Stelle, Schmeling hat letztlich gewonnen. Und dadurch ist er dann in den WM-Endkampf gekommen, ist Weltmeister geworden. Also aus Schmeling ist dann wirklich vielleicht der Sportstar der deutschen Geschichte geworden. Und Neusel war nicht viel schlechter, aber da war Bochum wirklich auch ganz in der Spitze dabei.
Ich frage mich gerade, wie viele Tauben es damals gab und ob die damals auch schon so dagegen ankämpfen mussten, wenn wir das Piepsen immer hier hören. Nee, aber du hast ja gerade auch gesagt, also das ist an unserer Stelle tatsächlich der Ort, wo immer auch die Vorläufervereine des VfL ihre Turniere ausgetragen haben. Also wirklich ein geschichtsträchtiger Ort hier an der Kastropper Straße. 1938 ist der VfL gegründet worden. So, das war aber damals keine sportliche Entscheidung, ne?
Vielleicht auch eine sportliche, aber wir sind halt in der Zeit des Nationalsozialismus und der NS-Oberbürgermeister Otto Picklum, der hat den Vereinen goldene Brücken gebaut, um einen großen Bochumer Sportverein zu schaffen. Also wie gesagt, es gab den SuS Bochum, das war so ein bisschen von das gehobene Bürgertum, die haben diese Leichtathletikfeste gemacht, SuS TuS Bochum, die haben auch Fußball gespielt, aber nicht so wirklich gut. Es gab Germania Bochum, die eher so aus dem Arbeitermilieu kam, dann eben noch den Turnverein. Und diese drei Vereine wurden zusammen fusioniert in den einen VfL. Und Herr Picklum wollte das sicherlich auch, um in diesem sehr komplexen Machtgefüge der Nationalsozialisten, Bochum war ja Gauhauptstadt, also es war auch im NS-Staat eine gewisse, hatte eine führende Rolle. Und er wollte einen großen Verein haben, mit dem er sich auch schmücken konnte. Also man sieht, dass der VfL dann mit ihm durch die Lande reist, Spiele in der Ostmark, also im früheren Österreich bestreitet und so weiter. Und der VfL sollte so ein Aushängeschild der Stadt Bochum dann werden.
Wir müssen aber auch nochmal sagen, wenn wir bei dieser Zeit sind, was viele gar nicht wissen, Bochum war damals auch schon mal deutscher Fußballmeister.
Ja, das ist eine ganz ungewöhnliche Geschichte, die mir persönlich sehr am Herzen liegt. Ich habe mich viel mit der jüdischen Sportgeschichte auseinandergesetzt und das weiß tatsächlich eigentlich keiner, kann mich auf jeder Party immer gewinnen. Ich wette darum, dass Bochum mal deutscher Fußballmeister geworden ist. Jeder lacht mich aus. Aber es gab tatsächlich, also ich versuche es ganz knapp zu erzählen, die jüdischen Fußballer, die bis 1933 völlig integriert waren in den bürgerlichen Sport, haben in den Vorläufervereinen des VfL und so weiter gespielt, die werden sehr, sehr früh rausgeschmissen, in vorauseilendem Gehorsam. Die Vereine beschließen das selbst, bevor sie von den Nazis überhaupt dazu gezwungen werden. Und wenn sie überhaupt noch Sport treiben wollen, müssen sie in eigenen Sportgruppen, auf eigenen Sportplätzen, in eigenen Ligen aktiv bleiben. Man kann sich das ungefähr vorstellen, so wie in einem Apartheid-System. Es ist streng getrennt, aber dort in den ersten Jahren der NS-Zeit, weil die Nazis die Olympischen Spiele 36 in Berlin machen wollen, haben die Juden noch gewisse Sonderrechte. Und in dieser jüdischen Liga wird eben Schild Bochum, die Mannschaft hier, die auch an der Kastropper Straße ihr Vereinsheim hatte, wird 1938 deutsch-jüdischer Meister. Wenige Monate später ist dann Schluss mit dem ganzen Sportbetrieb. Viele kommen um im Holocaust, andere zerstreuen sich in alle Winde und diese Mannschaft bleibt über viele, viele Jahrzehnte vergessen. Und erst jetzt, seit ein paar Jahren, Gott sei Dank, wird das auch wieder so ein Teil unserer Sportgeschichte. Denn der Kapitän Erich Gottschalk war tatsächlich auch, hat begonnen in einem Vorläuferverein des VfL im SuS und ist dann erst in den jüdischen Verein gewechselt.
Aber für die Party nur noch ganz kurz, das ist das, man muss es dann richtig formulieren, ne? Wenn man bei der Party angeben will, es ist nicht der VfL, der richtig. Deutscher Meister
Bochum
geworden ist,
sondern wurde deutscher Bochum. Fußballmeister.
Genau.
Und was du jetzt so schön unterschlagen hast, ist, dass man das seit ein paar Jahren weiß. Du hast das für den VfL erforscht und hast wirklich die ganze Geschichte einmal aufgearbeitet, also den VfL durch diese Geschichte einmal durchgeguckt quasi. Wenn man jetzt guckt, wie ist es mit dem Verein in der nationalsozialistischen Zeit weitergegangen? Wie lange konnte man noch spielen? Mit Ruhm bekleckert hat man sich, glaube ich, nicht, ne?
Gespielt konnte man, dafür haben die Nazis großen Wert gelegt, bis kurz vor Kriegsende. Aber man muss sagen, tatsächlich interessanterweise, obwohl es diese Gründung gab, es war der Versuch, Bochum soll jetzt auch im Fußball wirklich eine Hausmacht werden. Aber das hat wirklich nicht groß geklappt. Man muss sagen, wir hatten hier auch damals schon vor der Haustür den damals noch größeren FC Schalke 04, der ja Dauermeister war. Und dagegen hat er der VfL, wir reden von Gauligen, also es war in der Gauliga Westfalen, war immer Schalke die tonangebende Mannschaft. Und da konnte der VfL auch in dieser Zeit nicht mithalten. Bochum wird fußballerisch eigentlich erst so Ende der 60er, in den 70er Jahren eine wirklich große Nummer. Bis dahin, muss man sagen, sind wir eigentlich nur maximal auf der regionalen Ebene wirklich bekannt.
Das heißt, nach dem Krieg ging das 1949 mit dem Fußball weiter. Richtig erfolgreich war das erstmal nicht. In diesem Jahr feiern wir auch 50 Jahre Profifußball hier. 1971 ging das mit dem Profifußball in Bochum los. Und dann nimmt der Fußball quasi seinen Lauf. Da gucken wir nachher nochmal kurz drauf. Aber jetzt machen wir mal einen Abstecher nach Wattenscheid. Und den machen wir mit Klaus Rätsch.
So, jetzt haben wir Klaus Rätsch zu uns geholt. Er ist der ehemalige Leiter des Sport- und Bäderamtes der Stadt, aber auch ehemaliger Leiter des Olympiastützpunktes in Wattenscheid und aktuell auch noch im Vorstand des TV Wattenscheid. Das ist ein ungewöhnlicher Blick aufs Stadion, ne? Weil wir stehen ja hier da, wo die Kameras normalerweise sind.
Das ist richtig. Insofern für mich auch ungewöhnlich, aber... Natürlich war ich gerade in meiner Funktion als Leiter des Sport- und Bäderamtes auch regelmäßig hier und natürlich auch, und das darf ich, denke ich, in dem Zusammenhang auch sagen, natürlich auch als glühender VfL-Fan, auch in Zukunft regelmäßig, vielleicht nicht an dieser Stelle, aber in diesem Stadion.
Der Leistungssport in Wattenscheid, der ist natürlich auch ein echtes Anliegen von dir. Du wohnst da auch und hast da jetzt über Jahrzehnte einen Blick drauf gehabt und der Leistungssport in Wattenscheid ist natürlich ganz eng verknüpft mit einem Namen und das ist der von Klaus Steilmann. Der hat als Textilunternehmer, für die, die es nicht wissen, Milliardenumsätze gemacht mit seinem Unternehmen und über die Jahre, so man sagt, um die 50 Millionen Mark damals in den Wattenscheider Sport gesteckt. Was hat das für den Sport in Wattenscheid bedeutet?
Eigentlich alles. Das muss man einfach so festhalten. Klaus Steilmann und auch das vielleicht zum Hintergrund, war sicherlich noch einer der wenigen Mäzene, die es im Sport gab. Also kein Sponsor in dem Sinne, wie wir sie heute in vielen anderen Sportarten finden, sondern Klaus Steilmann hat also wirklich den Sport unmittelbar gefördert. Er hat ihn auch aus seiner persönlichen Sichtweise herausgefördert. Nämlich insbesondere war es ihm wichtig, dass die Athleten auf der einen Seite, wie in seinem Unternehmen auch, erfolgreich sind, auf der anderen Seite aber eben auch eine vernünftige Grundausbildung erhalten. Dazu hat er auch vielen Athleten in seinem Unternehmen die Chance gegeben, eine Ausbildung zu machen und hat sie in vielfältigster Weise letztlich auch finanziell unterstützt.
Darauf kommen wir gleich nochmal, da gibt es ja schöne Geschichten zu. Aber welche Sportarten waren das dann, die dann so richtig groß geworden sind in Wattenscheid? Das waren ja einige, ne? Also ja. SG Wattenscheid 09 weiß man.
In erster Linie natürlich, wer Klaus Steilmann kennt, weiß, der Fußball lag ihm besonders am Herzen.
Er hat ja auch selber noch ganz lange...
Genau, er selbst hat ja sogar, da gibt es ja auch entsprechende Anekdoten, hat eine Sendung in, ich glaube, Hier und Heute war es, eine Live-Sendung verlassen und da wurde er gefragt, wo gehen Sie denn jetzt hin, Steilmann, ich habe jetzt Training. Dann hat er mit seinen alten Herren das Trainingsspiel gehabt.
Und die haben immer darauf geachtet, dass er auch ein Tor machte, ne?
Ja, die haben ihm auch den Ball entsprechend hingelegt und der Torwart wusste dann auch, wie er sich zu verhalten hat.
Sehr schön. Man muss aber auch sagen, der Steilmann war wirklich auch ein Wattenscheider durch und durch. Ne? Ja, also gerade schon. Ja. Ich habe mal gelesen, dass der als Wattenscheid eingemeindet wurde, der hat da so gegen protestiert und ist aus Protest, glaube ich, auch weiter mit einem Essener Autokennzeichen gefahren, weil er partout nicht Bochum sein wollte.
Das ist so, ja. Er hatte immer ein Essener Kennzeichen in den letzten Jahren. Er war der Anführer der Aktion Wattenscheid, den Wattenscheidern. Letztendlich nicht von Erfolg gekrönt. Und die neue Stadt Bochum mit Bochum und Wattenscheid wurde dann ja letztendlich, wie wir alle wissen, gegründet. Aber Klaus Steilmann hat sich weiterhin für den Sport engagiert. Da sind wir alle auch sehr froh gewesen. Ja, wie sah seine Förderung im Einzelnen aus? Es war also wirklich so, dass er die Athleten eigentlich auch persönlich verpflichtete. Er hat sich also für Athleten stark gemacht und hat insbesondere dann den Athleten, wie ich gerade schon sagte, Ausbildungsplätze, Arbeitsplätze geboten. Und damit konnten also wirklich erfolgreiche Sportarten, nicht nur die Fußballer, sondern eben insbesondere die Leichtathleten, insbesondere die Turner und Turnerinnen, die rhythmische Sportgymnastik, die mit der Nationalmannschaft viele Jahre am Olympiastützpunkt in Wattenscheid trainiert hat. Das waren eigentlich die Sportarten, die er in erster Linie gefördert hat. Aber auch jeder andere Wattenscheider und auch zuletzt Bochumer Sportler konnte zu ihm kommen, ihm seine Sorgen, Nöte erzählen. Und ich kenne keinen, der aus dem Büro von Herrn Steilmann gegangen ist, ohne dass ihm geholfen wurde.
Das da gab es einen Samstagsmorgenstermin, ja. Oder? Zwischen 10 und 12, oder wie war das?
Das war ab 9 Uhr stand die Tür offen. Da musste man sich aber darüber klar sein, dass das Geschäft auch für Herrn Steilmann auch da immer weiterging. Ich selbst habe das oft erlebt. Ich war dann um 9 Uhr drin, um mit meinen Anliegen des Olympiaschützpunktes ihm vorzutragen. Und dann konnte es passieren, dass das Telefon ging und Herr Steilmann dann auf Französisch oder Englisch mit Karl Lagerfeld, mit dem er ja zusammengearbeitet hat, dann irgendeine Kollektion besprach. Das dauerte eine Viertelstunde. Und das Hervorragende bei Steilmann war, der beendete den Satz, den er mit mir vorher gesprochen hat, genau an dem Punkt, wo er durch das Telefonat unterbrochen wurde.
Also er war sofort wieder auf der Höhe.
Das war wirklich schon beeindruckend.
Vom Wattenscheider Spitzensport ist ja jetzt nicht mehr viel über, eigentlich nur noch die Leichtathleten in diesem Jahr. Sie werden die Olympischen Spiele in Tokio ja nachgeholt. Also sie heißen immer noch Tokio 2020, sind aber 2021.
Genau.
Und da sind einige Wattenscheider jetzt auch wieder dabei, ne? Nominiert zumindest.
Glücklicherweise, und da muss man auch sagen, dass es dem TV Wattenscheid als Leichtathletikverein gelungen ist, den Verlust, den der Tod von Herrn Steilmann mit sich gebracht hat, mehr oder weniger gut zu verkraften, insbesondere in wirtschaftlicher Hinsicht. In persönlicher Hinsicht kann man ihn nicht verkraften, in wirtschaftlicher Hinsicht, denn der TV Wattenscheid ist nach wie vor der erfolgreichste Leichtathletikverein in Deutschland und stellt eben mit Amanal Petros, mit Daniel Jasinski, mit Hendrik Pfeiffer einige Athleten, die in Tokio an den Start gehen werden, und Katrin Müller-Rottgart bei den Paralympics. Und wir hoffen natürlich, Nominierungen sind noch nicht abgeschlossen. Wir hoffen natürlich, dass noch 2-3 weitere Athleten dazukommen. Das wäre toll.
Auf jeden Fall, ja.
Das ist, vor allem bleibt Bochum damit ja auch international gesehen auf der Sportlandkarte erhalten. Das ist das Schöne. Als ehemaliger Leiter des Sport- und Bäderamtes hast du weiter einen guten Überblick natürlich. Vielleicht, was für Sportarten sind es noch, in denen sich Bochum weiter sportlich hervortut?
Ja, da müssen wir ja hier erstmal gar nicht weit schauen. Die Basketballer, die sind auf dem besten Wege, in die nationale Spitze einzuziehen. Und das haben sie auch gut vorbereitet. Das habe ich auch während meiner aktiven Zeit in der Sportverwaltung noch mitbekommen. Wir haben sehr gut zusammengearbeitet. Das ist auch heute weiterhin so. Und ich denke, sie werden ihren Weg machen. Dann natürlich auch nicht zu vergessen, der größte Bochumer Sportverein, mitgliedermäßig, Blau-Weiß Bochum nämlich, mit den Schwimm- und Wasserballabteilungen. Die Schwimmabteilung traditionell immer auch mit Michael Holthaus und anderen Olympiateilnehmer stellend. Genauso die Wasserballer, die eine Olympiateilnahme noch nicht ganz geschafft haben, aber viele Jahre die führende Mannschaft im deutschen Wasserballsport war. Da hoffe ich natürlich auch, dass das wieder auf diesem Weg zurückgeht und wir dann auch wieder im Wiesental tolle Turniere sehen werden.
Ja, mein Verein, das muss ich ja mal sagen jetzt hier. So, und dann sind wir natürlich jetzt hier beim VfL Bochum. Wo geht's dahin, Henry?
Boah, ich hoffe jedes Jahr, dass wir erste Liga spielen, ist ein Gewinn für diesen Verein. Also wenn wir uns das realistisch anschauen, dann muss man sagen, der Profifußball hat in den letzten Jahren so viel an Fahrt aufgenommen, dass eigentlich mit diesem Stadion, das ich liebe, in dem wir gerade sitzen, es aber kaum noch möglich ist, dauerhaft Erstliga-Fußball zu spielen. Da müssen wir auch ganz ehrlich sein. Insofern als Fan sage ich wirklich, jedes Jahr, dass wir erste Liga spielen, ist ein Gewinn und schätze ich. Aber dauerhaft wird es wirklich schwer, in diesem Umfeld sich wirklich wieder fest in der Erstliga zu etablieren. So wahr, so ehrlich muss man sein.
700 Jahre Bochum.
Willows Podcast.
60 Sekunden Zukunft.
Okay, also 60 Sekunden Zukunft. Was ist der nächste heiße Scheiß, Klaus Rätsch?
Ja, der nächste heiße Sport ist
elegant.
Sicherlich darf man den E-Sport nicht unterschätzen und muss sich auch, und das tun wir auch, um ihn kümmern. Tun wir, damit meine ich natürlich insbesondere die Sportverwaltung hier in Bochum.
Gib mal ein Beispiel ganz kurz für E-Sport.
Erfolgreich ist ja zum Beispiel der VfL mit seiner E-Sports-Abteilung. Er spielt, soweit ich weiß, da auch schon länger in der ersten Bundesliga. Die beiden erfolgreichsten deutschen E-Sportler sind mittlerweile nach Werder Bremen, in Klammern der Verein meines Sohnes, gegangen und sind dort erfolgreich. Die kommen aber hier vom VfL Bochum, also der VfL Bochum ist auch da ganz weit vorne.
Und dann haben wir natürlich noch diese ganzen urbanen Trendsportarten. Das hatten wir gerade mit den Ruhrgames hier. Und dank Urbanetics haben die natürlich ja auch einen guten Rückhalt. Also da wird wahrscheinlich auch noch einiges kommen.
Bochum bleibt sportlich. Auf die nächsten 700, jo, sagen wir damit wieder.
Auf jeden Fall.